Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
US-Präsident Donald Trump will binnen 2 Wochen darüber entscheiden, ob die USA in den Krieg Israel gegen den Iran eintreten wollen oder doch nicht. Was würde eigentlich bei einem Kriegseintritt der USA tatsächlich passieren und wie sehr würde das US-Präsident Trump schaden? Mein Name ist Karl Wendel. Ich bin jetzt mit US-Korrespondent Herbert Bauernebel verbunden. Hallo.
Hallo, schöne Grüße nach Wien.
Trump zögert, er hat jetzt eine neue Frist genannt. Was hat diese Zurückhaltung eigentlich zu bedeuten?
Ja, man muss zum einen sagen, dass es wirklich einer dieser typischen Trump-Zickzack-Kurse ist. Es gab hier sehr verschiedene Signale in den letzten Tagen und Wochen. Natürlich hat alles begonnen, als Donald Trump mit Teheran eine Verhandlungslösung erreichen wollte und auf Diplomatie gesetzt hat. Dann hat Israel eigentlich zuerst, wie es aussah, gegen Trumps Willen den Krieg dennoch begonnen, gegen Irans Atomprogramm. Donald Trump dann schien sehr begeistert zu sein über die Effektivität und Brillanz dieser ersten Militärschläge Israels, die natürlich die gesamte Führungsspitze des iranischen Militärs wie auch die Führungsspitze des Atomprogramms ausgeschaltet haben. Dann klang es so für einige Tage, dass tatsächlich Amerika an der Seite Israels eingreifen wird, besonders natürlich bezüglich der erwarteten Bombardierungen besonders gut geschützter Atomanlagen im Iran, besonders Natanz und Fordow. Hier hätten die Amerikaner tatsächlich helfen können. Dann allerdings tatsächlich eine Art Rückzieher am gestrigen Tag, als Donald Trump gesagt hat, 2 Wochen wäre die Frist für Teheran, noch eine Verhandlungslösung zu erreichen. Aber es wird hier aufgefasst in den USA, dass doch Donald Trump hier einen Schritt zurückgetreten ist von einer möglichen Kriegsbeteiligung der USA. Es gibt hier verschiedene Szenarien und Gründe, warum das passiert ist. Eines war, dass so zumindest Insider in US-Medien, dass Trump befürchtet hat, dass durch Militärschläge und eine US-Beteiligung hier das Regime stürzen könnte und ein ähnliches Chaos sich entfalten könnte wie nach dem Sturz von Muammar Gaddafi in Libyen, als das Land praktisch in einen mehr als 10-jährigen Bürgerkrieg versunken ist. Dieses Szenario hat Donald Trump befürchtet, angeblich. Und ein weiterer Grund, der ist eigentlich sehr brisant, angeblich laut diesen Insider-Report habe man Donald Trump im Situation Room gesagt, dass wahrscheinlich nur eine taktische Atomwaffe den Job machen würde, in Fordow zum Beispiel, dieser Anlage, die tief in den Berg hineingebaut ist. Und das ließ offensichtlich Donald Trump zurückschrecken. Wie gesagt, das sind alles keine gesicherten und bestätigten Szenarien, aber das ist das, was aus dem Weißen Haus dringt.
Ja, aber eines ist auch klar, Trump steht auch innenpolitisch schwer unter Druck. Innerhalb seiner Administration gibt es ja verschiedene Strömungen. Auch hat er im Wahlkampf immer wieder versprochen, er wird ein Friedenspräsident sein und kein Kriegspräsident. Mit einem Eintritt wäre er ein Kriegspräsident. Wer ist eigentlich für Trump und Krieg und wer ist dagegen innerhalb seiner Administration?
Ja, das ist natürlich absolut richtig. Seine Magerbewegung, seine Basis, die eigentlich die Garantie für Donald Trumps politischen Erfolg immer war, ist sehr kriegsskeptisch und besonders nach innen gewandt. Das heißt, diese Magerbewegung möchte, wenn Krieg, dann eigentlich nur einen Krieg, wo direkte Interessen Amerikas am Spiel stehen. Und sie wollen nicht, dass hier Amerika hineingezogen wird in einen neuen Nahostkrieg. Natürlich, und es stimmt, Donald Trump hat das versprochen im Wahlkampf. Und man hat auch gesehen in seinen ersten Monaten im Amt, dass er tatsächlich immer an der Seite von Friedensverhandlungen aufgetaucht ist. Natürlich, es gibt innerhalb seiner Administration einige Falken, wie vor allem Außenminister Marco Rubio, der wahrscheinlich gedrängt hat auf eine Beteiligung Amerikas in diesem Krieg, auch mit dem Argument, dass es jetzt oder nie sei, eine wirklich einzigartige Chance bestünde, hier Bombenläufe durchzuführen, weil die Israelis die ganze iranische Luftabwehr bereits ausgeschaltet haben. Auf der anderen Seite natürlich gibt es Stützen innerhalb seiner Magerbewegung, allen voran J.D. Vance, der hier wahrscheinlich zur Vorsicht gemahnt hat, der aber allerdings auch, um seinem Boss Donald Trump den Rücken freizuhalten, eine Botschaft geschrieben hat, eine lange Botschaft, praktisch an die Magerbasis, wo er argumentiert hat, dass Donald Trump hinlänglich bewiesen hat, dass er kein Kriegstreiber ist und die Basis solle ihm vertrauen. Das war darauf abgezielt, um eben Donald Trump hier Spielraum zu geben, sollte er sich doch für den Krieg entscheiden. Und dann gibt es natürlich Stützen innerhalb des Oval Office wie Stephen Miller und Susie Willis, das ist die Stabschefin, die wahrscheinlich eher zur Vorsicht gemahnt haben und die eher die Magerbasis seiner innenpolitischen Interessen von Donald Trump im Auge haben als die außenpolitischen.
Ja, auffallend ist natürlich auch, dass Verteidigungsminister Pete Hegseth im Situation Room eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Was ist mit dem Mann? Früher war es ja so, dass die US-Verteidigungsminister bei all diesen Gesprächen ganz vorne mit dabei waren.
Ja, natürlich, Pete Hegseth ist einer der umstrittensten Minister und wahrscheinlich hält Donald Trump nur an ihm fest, weil es peinlich wäre, ihm gehen zu lassen aufgrund aller Hürden, die er genommen hat und aller Skandale, die er ausgestanden hat und die auch Donald Trump erdulden musste. Das hat alles begonnen von natürlich den Fragen seiner Qualifikation. Der Mann war früher Fox News Moderator, dann natürlich die große Affäre um Signalgate, als irrtümlich hier Kriegspläne gegen den Jemen damals aus posaunt wurden einem Reporter, einem innenpolitischen Reporter hier in den USA, und Pete Hegseth hier praktisch Geheiminfos über eine private Chatgruppe verteilt hat. Das war der nächste Skandal. Es gab Vorwürfe des Alkoholismus und auch sexuellen Missbrauchs. Ein wirklich umstrittener Minister. Und was man zuletzt gesehen hat, scheint Donald Trump auch inhaltlich von ihm abzurücken. Was hier Insider sagen, ist, dass Pete Hegseth bei diesen Beratungen einfach wenig beizutragen habe, dass er irgendwie nicht besonders wichtig sei und nichts Ordentliches zu sagen hätte oder Sinnvolles zu sagen hätte, dass jedenfalls die Kritik kommt. Auf die zweite Person, die auf Donald Trumps Abschussliste steht, ist Tulsi Gabbard. Das ist die Direktorin der Nationalen Geheimdienste, eigentlich ebenfalls eine umstrittene Nominierung. Die hat sich natürlich jetzt rückblickend betrachtet komplett blamiert, als sie bei einem Congress-Hearing sagte, dass der Iran den Bau einer Atombombe eigentlich bereits aufgegeben habe und gar nicht daran arbeiten würde. Sie steht ebenfalls ganz, ganz oben auf Trumps Abschussliste. Aber man sieht hier auch deutlich, wie konträr diese Stimmen sind, die Ansichten in diesem Situation Room. Und natürlich, möglicherweise hat all das beigetragen, dass Donald Trump mehr Zeit braucht, um eine Entscheidung letztendlich zu treffen.
Ja, vieles, was ja jetzt geschieht, erinnert ganz stark an die Vorbereitungen zum Irakkrieg. Damals hat man ja gesagt, Saddam Hussein sei nur ganz wenig davon entfernt, wirklich todbringende Chemiewaffen herzustellen. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, all das war eigentlich falsch und war eigentlich gelogen. Was würde eigentlich passieren, wenn sich jetzt herausstellt, dass der Iran doch nicht so nahe an der Atombombe gewesen ist, als Israel es bisher dargestellt hat?
Ja, natürlich. Und das zeigt sich auch aufgrund der Aussagen, den weiten Bogen verschiedener divergierender Aussagen von Tulsi Gabbard, die sagt, die bauen gar nicht an einer Atombombe, bis zu Israel-Premier Bibi Netanyahu, der sagt, die wären nur mehr Tage, Wochen entfernt gewesen vom Bau einer Atombombe. Letztendlich wissen es selbst Experten nicht genau, was genau wirklich vorgeht in diesen Tunneln in Natanz und in Vordorf. Fest steht, dass die UN-Atomenergiebehörde festgestellt hat, dass der Iran gegen die Auflagen verstoßen hat in jüngster Zeit. Und es scheint insgesamt schon die überwältigende Mehrheit der Experten zu sein, dass es die Mullahs natürlich sehr wohl an einer Atombombe arbeiten, dass sie Uran bis zu fast 60% bereits angereichert hätten, was bereits zum Bau einer schmutzigen Atombombe reichen würde. Sie würden wahrscheinlich so 70% brauchen für eine echte Atombombe. All das ist natürlich schwer nachvollziehen, aber es ist auch klar, dass hier offensichtlich Bibi Netanyahu in Israel eine Chance gesehen hat, anzugreifen, das Argument für den Krieg geliefert hat, eben jenes, dass der Iran knapp vor einer Atombombe steht. Und das erinnert, wie du sagst, Karl, natürlich natürlich frappant an die Vorbereitungen zum Irakkrieg. Das war natürlich eine absolute Katastrophe. Es gab diesen Kriegsgrund hat es nicht gegeben. Der Irak hatte keine Massenvernichtungswaffen. Und was gefolgt ist, waren 10 Jahre an zuerst die Invasion und dann 10 Jahre am Bürgerkrieg innerhalb des Irak und in der Region letztendlich. Einer der größten, schwersten amerikanischen Fehler in der Außenpolitik wahrscheinlich seit Vietnam. Und genau das könnte natürlich auch im Kopf von Donald Trump hallen, wo das ihn zur Vorsicht mahnt, um hier nicht in eine ähnliche Argumentationsfalle zu tappen.
Wie ist eigentlich die Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit? Ist man da für einen Krieg und für einen Eintritt in einen Krieg mit dem Iran oder ist man zurückhaltend?
Ja, es ist wie vieles in diesem Land sehr aufgeteilt, aber man hat doch gesehen in einigen ersten Umfragen, dass wahrscheinlich eine Mehrheit der Amerikaner diesen Krieg befürworten würde, allerdings keine sehr große Mehrheit. Skepsis bleibt hier bestehen, natürlich wie bereits angesprochen, besonders bei Donald Trumps Bewegung, die natürlich sagt, Amerika zuerst und sich fragt, welche Interessen habe Amerika denn nun wirklich mit einem Krieg im Iran, fern ab von Amerika, vom Homeland. Natürlich, so gesehen, das Einzige, was die Amerikaner vereint, ist eine Art Nervosität, die natürlich herrscht. Denn oft wird man gefragt, ja, wie gefährlich ist das? Hatte Iran vielleicht bereits eine Atombombe? Könnte es Vergeltungsangriffe geben? Und natürlich ebenfalls, sollte die USA eingreifen in den Krieg, stehen natürlich alle US-Basen in der Region im Schussfeld eines möglichen iranischen Vergeltungsanschlages. Und da wären amerikanische Soldatenleben bedroht und auch das führt zu einer großen Sorge hier.
Ja, doch bisher hat Irans oberster religiöser Führer Ayatollah Ali Khamenei noch keinen Befehl dazu gegeben, US-Einheiten in Nahost anzugreifen.
Das scheint bisher so zu sein. Allerdings, das hätte sich natürlich geändert, wenn die Amerikaner losgeschlagen hätten. Im Zentrum der amerikanischen Militäroperation steht natürlich die sogenannte Mutter aller Bomben. Das ist die größte konventionelle Waffe namens MOAB, Massive Ordnance Air Blast. Die hat eine Sprengkraft von 11 Tonnen TNT. Wie gesagt, eine riesige, gewaltige Bombe, ein sogenannter Bunkerbrecher, der tief eindringen soll in diese unterirdischen Atomanlagen und eben hier diese Anlagen ausschalten. Allerdings, diese Waffe wurde im Kriegsfall noch nie getestet. Sie würde jedenfalls von B-2 Stealth-Bombern von Missouri hier in den Vereinigten Staaten in den Iran geflogen werden und abgeladen werden. Dann müsste man diese Anlage natürlich genau treffen. Und hier gibt es auch Sorgen mittlerweile von Experten, dass die Explosion dort auch eine nukleare Katastrophe auslösen könnte, weil man ja nicht genau weiß, was tatsächlich in diesen Turbinen, in diesen Zentrifugen drinnen steckt, wie hoch angereichert dieses Uran wirklich ist. Jedenfalls könnte das Ganze auch eine nukleare Katastrophe hervorrufen und möglicherweise hat auch das Donald Trump dazu veranlasst, hier ein bisschen zu pausieren mit seiner Kriegsentscheidung.
Ja, viele Fragen, die noch keine Antworten haben im Zusammenhang mit dem Krieg Israel gegen den Iran. US-Präsident Trump zögert und möglicherweise ist das gut so, denn das gibt Gelegenheit, vor allem für Europa, für die Diplomatie. Heute haben sich ja der iranische Außenminister und die Außenminister von Frankreich, Deutschland und Großbritannien in Genf getroffen. Wir werden sehen, was sich da in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt. Danke vielmals, Herbert Bauernebel. Beste Grüße nach Amerika.